Ist euch schon mal aufgefallen, dass es plötzlich ungemütlich wird, wenn wir beginnen, an unseren Schwächen zu arbeiten? Vor 2 Wochen habe ich über Gigantophobie gepredigt. Gigantophobie ist die Angst vor Riesen. Es war die Angst, die die Israeliten spürten, als sie dem Riesen Goliath gegenüberstanden. Und ganz im Ernst, ich kann es verstehen. Und es ist im übertragenen Sinne vergleichbar mit unserer Angst, uns unseren Schwächen und Problemen zu stellen. Wir haben dabei gelernt, dass wir stolpern, wenn wir uns auf unsere Riesen konzentrieren. Aber wenn wir uns auf Gott konzentrieren, dann stürzen die Riesen. Das ist wirklich schön. Es zeigt uns, dass wir im Kampf mit unseren Problemen nicht alleine sind. Es zeigt uns, dass wir auf Gottes Hilfe zählen können, wenn wir an unseren Schwächen arbeiten. Aber wenn ihr Gott darum bittet, die Riesen in eurem Leben zu erschlagen, dann werdet ihr auf dem Weg dorthin auf Hindernisse stoßen. Ich will es euch nicht versprechen, aber ich glaube, ich kann es euch versprechen. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 12, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Er meint damit, dass es nicht ungewöhnlich ist, wenn wir Schwierigkeiten gegenüberstehen, während wir mit Gottes Hilfe unsere Riesen bekämpfen. Sowas kommt vor. Damit müssen wir rechnen. Aber jedes Mal, wenn das geschieht, haben wir eine Wahl zu treffen. Wir können Gott aufgeben oder wir können uns Gott hingeben. Heute werden wir im Buch Nehemia sehen, dass wir mit Trümmern konfrontiert werden, wenn wir uns unserer Gigantophobie stellen. Lasst mich zunächst einmal kurz den Zusammenhang skizzieren. Weil die Juden immer und immer und immer und immer wieder gegen Gott rebelliert haben, ließ Gott im Jahr 586 vor Christus zu, dass die babylonische Armee Jerusalem eroberte und das Volk Gottes deportierte. Die einzige Hoffnung für die verschleppten Juden bestand in den biblischen Prophezeiungen. Denn viele der Propheten Gottes hatten vorausgesagt, dass diese Gefangenschaft nicht ewig halten würde. Stattdessen würde das Volk eines Tages wieder zurück nach Hause zurückkehren. Einer der verschleppten Juden war Daniel. Von ihm lesen wir, wie er beim Lesen des Buchs Jeremia erkannte, dass die Zeit für die Rückkehr gekommen war. Seht euch Daniel 9, Vers 1 bis 3 an, wo er schreibt, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Das war gewissermaßen der Startschuss für die Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil. Im Buch Esra könnt ihr nachlesen, wie dann so ungefähr im Jahr 538 vor Christus die ersten Juden wieder nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Kurz nach ihrer Ankunft setzten sie den Brandopferaltar wieder in Stand und sie begannen endlich wieder damit, ihre Gottesdienste zu feiern. Bis sie den Tempel wiederhergestellt hatten, hat noch ein bisschen länger gedauert, aber das ist eine andere Geschichte. Später reiste der Schriftgelehrte Esra nach Jerusalem. Er hatte vom persischen König den Auftrag bekommen, die Juden ihr eigenes Gesetz zu lehren. Er sollte gewissermaßen Bibelstunden durchführen und auf die Art und Weise im Auftrag des heidnischen Königs in Israel für Recht und Ordnung sorgen. Aber heute will ich mich auf einen noch späteren Zeitpunkt beziehen, nämlich auf die Zeit, als Nehemia nach Jerusalem zog. Er zog nach Jerusalem, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Das war so gesehen bereits die dritte Rückkehrerwelle von Juden nach Jerusalem, und zwar ungefähr 445 vor Christus. Den Ausgangspunkt bildet dabei natürlich Nehemia 1, Vers 1 bis 4, wo Nehemia berichtet, es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid, tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia war entsetzt darüber, dass Jerusalem in Trümmern lag. Für uns heute ist eine Stadt ohne Mauern nichts Besonderes. Für die Leute damals war eine Stadt ohne Mauern keine Stadt. Es war ein kleines Kaff, nichts Besonderes. Nicht das, was Jerusalem sein sollte. Und deshalb trauerte er. Aber er betete auch. Und im Lauf der Zeit fasste er dann selbst den Entschluss, nach Jerusalem zu ziehen und die Stadt wieder zu früherer Blüte zu führen. Er wollte die Mauern wieder aufbauen. Aber wie ich bereits gesagt habe, wenn wir beginnen, an Schwächen zu arbeiten, wird es manchmal ungemütlich. Wenn wir mit Gottes Hilfe unsere Riesen bekämpfen, müssen wir mit Schwierigkeiten rechnen. Und genau so ging es auch Nehemia. Und so lesen wir in Nehemia 3, Vers 33 bis 4, Vers 9 folgendes. Dort steht, als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk Gottes gewann neuen Mut zu arbeiten. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Da stellte man sich auf, unten hinter der Mauer, an den offenen Stellen, und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Also, das Volk stellte sich seinen Riesen. Die große Schwäche der Juden war die zerstörte Stadtmauer Jerusalems. Das war das große Problem. Und genau diese Schwäche wollten sie beseitigen. Gut gelaunt arbeiteten sie mit voller Kraft am Wiederaufbau der Mauer. In Nehemia 3, Vers 38 heißt es, das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Oder in der Elberfelder Übersetzung steht dort, das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Ist doch schön, oder? Das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Sie waren begeistert. Sie hatten ihre Schwäche erkannt und gemeinsam mit Gottes Hilfe hatten sie begonnen, diesen Riesen zu bekämpfen. Aber schon bald darauf machte sich Entmutigung breit. Bereits Nehemia 3, Vers 33 und 34, da heißt es: Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Also Sanballat und Tobia, das waren so die Feinde drumherum, die nicht wollten, dass Jerusalem aufgebaut wurde. Und jetzt guckt mal auf das, was sie da sagen. Beachtet, dass er die Arbeiter als ohnmächtig bezeichnete. Das ist so verdorrt und elend, also schwach. Er sagte das zu einem Zeitpunkt, als die Arbeiten noch gut liefen und als die Arbeiter noch mit ganzem Herzen bei der Arbeit waren. Aber diese Worte, sie zeigten Wirkung. Sie nagten an den Arbeitern und trugen letztlich dazu bei, dass sie ihren Mut verloren. Wenn du deine Schwächen bekämpfst, wirst du auf Widerstand stoßen. Wenn du die Riesen in deinem Leben besiegen möchtest, wirst du Schwierigkeiten bekommen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, musst du dich mit den Trümmern auseinandersetzen, vor denen du stehst. Solche Schwierigkeiten sorgen schnell dafür, dass wir uns entmutigen lassen. Aber im Kampf mit unseren Riesen ist Entmutigung fatal. Bist du entmutigt? Diese Entmutigung, die müssen wir überwinden. Und wie wir das tun können, das sehen wir in dem Text. Aber bevor wir darüber nachdenken, was wir gegen Entmutigung tun können, möchte ich euch zunächst gerne auf drei unterschiedliche Ursachen für Entmutigung hinweisen. Ich denke nämlich, dass unsere Entmutigungen heutzutage viele Ähnlichkeiten mit dem Leben und den Problemen der Juden damals hatten. Klar, keiner von uns will eine Mauer bauen, also glaube ich. Vielleicht hat ja jemand einen Garten mit einer Mauer, aber keiner von uns will eine Stadtmauer bauen. Und trotzdem, wenn wir uns angucken, welche Ursachen die Entmutigung bei den Israeliten hatten, können wir daraus für unser Leben lernen. Und die erste Ursache für ihre Entmutigung, auf die ich hinweisen möchte, ist Erschöpfung. In Nehemia 4, Vers 4 heißt es: Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach. Einfach ausgedrückt, die Arbeiter waren müde. Sie hatten sich verausgabt und brauchten eine Pause. Seit Wochen arbeitete das Volk an dem großen Bauprojekt. Und so etwas zehrt an der Kraft. Ein paar Tage geht das vielleicht noch ganz gut, aber nach einigen Wochen stellt sich schnell eine gewisse Müdigkeit ein. Wenn wir körperlich erschöpft sind, lassen wir uns bereits durch die kleinsten Probleme entmutigen. Wenn wir müde und erschöpft sind, hauen uns Schwierigkeiten aus der Bahn, die uns im fitten Zustand nicht weiter beunruhigt hätten. Aber wer müde ist, ist anfällig für Entmutigung. Und genau das ist es, was die Israeliten erfahren haben. Besonders deutlich wird das, wenn wir uns ansehen, wann das alles geschah. In Nehemia 3, Vers 38 lesen wir nämlich, dass die Mauer bereits bis zur Hälfte ihrer Höhe fertiggestellt war. Sie hatten also schon große Fortschritte gemacht. Sie hatten bereits Erstaunliches geleistet. Klar, bei einer Mauer ist der untere Teil wahrscheinlich weniger Aufwand als der obere Teil, aber es war trotzdem sehr viel, was sie schon geschafft hatten. Sie hatten schon hart gekämpft, aber schließlich ließ ihre Kraft nach. Wenn wir mit Gottes Hilfe Riesen bekämpfen und an unseren Schwächen arbeiten, dann geht der Anfang oft ohne Probleme. Wir sind begeistert und euphorisiert. Wir machen schnell Fortschritte. Wir sehen das Ziel vor uns und wir sind mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Aber wenn irgendwann diese Begeisterung nachlässt und die Arbeit zur langweiligen Routine wird, dann ermüden wir schnell. Während wir zu Beginn noch voller Euphorie waren, sind wir letztlich nur noch erschöpft. In Nehemia 4, Vers 4 ziehen die Arbeiter das Fazit: Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Warum? Weil wir müde sind. Das sind dieselben Leute, über denen Nehemia 3, Vers 38 noch gesagt wurde: Das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Aber jetzt waren sie erschöpft und entmutigt. Genauso, wie es uns im Kampf mit unseren Riesen zu oft geht. gerade dann, wenn der Kampf länger dauert, als uns lieb ist. Und da ist es ganz egal, was dein Riese ist. Es läuft immer auf die gleiche Art. Wenn es zu lang dauert, wenn die Begeisterung nachlässt, wirst du erschöpft. Wenn du erschöpft wirst, kommt schnell die Entmutigung. Aber Erschöpfung war nicht alles, womit die Bauarbeiter zu kämpfen hatten. Komplett heißt es in Nehemia 4, Vers 4, und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Also es war nicht nur so, dass sie erschöpft waren, ihnen war auch zu viel Schutt da. Es entmutigte sie, dass sie vor einem so großen Trümmerhaufen standen. Es entmutigte sie, dass so viele Hindernisse in ihrem Weg lagen. Ich bin sicher, dass sie auf alte, zerbrochene Steine, ausgetrockneten Mörtel und andere Trümmer stießen, die unter ihren Füßen lagen. All das, was früher mal die Mauer war, aber dann zerstört wurde. Dieser Schrott war überall. Und es war frustrierend. So frustrierend, dass sie ihr Ziel aus den Augen verloren haben und sich entmutigen ließen. Als sie noch wach und kräftig waren, machten die Trümmer nicht viel aus. Aber je erschöpfter sie wurden, desto schwerer wurden die Beine. Als sie noch fit waren, machte es ihnen nichts aus, über die Trümmern zu klettern. Aber müde Beine sind schwerer. Und schwere Beine lassen sich nur schlecht über Trümmer heben. Und so wurden die Arbeiter zunehmend frustriert, weil es einfach nicht mehr voranging und überall Hindernisse aufkamen. Ganz ähnlich wie die Israeliten können auch wir entmutigt werden, wenn wir im Kampf gegen unsere Riesen zu viele Hindernisse sehen. Denn wenn wir nur auf die Trümmer in unserem Leben sehen, dann ist Entmutigung vorprogrammiert. So wie die Israeliten ihr Ziel aus den Augen verloren haben, können auch wir unser Ziel aus den Augen verlieren, wenn wir zu viel Müll in unserem Leben haben und wenn wir überall um uns herum nur Schrott sehen. Ich weiß nicht, was die Trümmer in deinem Leben sind, die dich aufhalten und die dich frustrieren. Vielleicht ist es dein Stolz, vielleicht ist es deine Fernsehsucht, vielleicht ist es ein Besitz, an dem du festhältst, vielleicht ist es das zu spät ins Bett gehen. Oder gibt es eine Sünde, mit der du schon lange herumspielst, wie wir das immer wieder machen? Hast du ein Alkoholproblem oder bist du in irgendwas anderes verwickelt, das dich aus der Bahn wirft? Solche Dinge frustrieren und sie entmutigen uns. Aber es sind nicht nur unsere eigenen Fehler und Schwächen, die uns frustrieren. Denkt an den Spott der Feinde in Kapitel 3, Vers 35, wo es ja hieß, aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen, wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Pure Frustration. Es können auch Menschen sein, die uns entmutigen. Max Lucado berichtet von einem halben Triathlon heißt das ja, an dem er teilgenommen hat. Also Triathlon kennt er, ne? Dieses Schwimmen, Fahrrad fahren und noch laufen müssen. Er schreibt, nach den 1,9 Kilometer Schwimmen und den 90 Kilometer Radfahren hatte ich nicht mehr viel Energie für den 20 Kilometer Lauf. Der Jogger neben mir auch nicht. Ich fragte ihn, wie es ihm gehe und bereute bald, dass ich diese Frage gestellt hatte. Das ist Mist! Dieser Lauf ist die dümmste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Er beschwerte sich mehr als ein Steuerzahler beim Finanzamt. Meine Antwort an ihn, auf Wiedersehen. Ich wusste, wenn ich ihm zu lange zuhören würde, würde ich anfangen, ihm zuzustimmen. Ich holte eine 66-jährige Omi ein. Ihr Ton war genau das Gegenteil. Du wirst das zu Ende bringen, sagte sie. Es ist heiß, aber wenigstens regnet es nicht. Ein Schritt nach dem anderen. Vergiss nicht zu trinken. Bleib dran. Ich lief neben ihr her, bis mein Herz pochte und meine Beine schmerzten. Schließlich musste ich langsamer werden. Sie winkte und überholte mich. Soweit Max Lucado. Was meint ihr, was das über Frustration in unserem Kampf gegen Riesen aussagt? Nun, es gibt Mist in unserem Leben, der uns frustriert und uns aus der Bahn werfen kann. Aber es gibt auch Leute in unserem Leben, die uns frustrieren und uns aus der Bahn werfen können. Und ganz im Ernst, Ich glaube, meistens ist es beides gleichzeitig. Vielleicht siehst du dich an und erkennst, wie schlecht du bist. Vielleicht gibt es da Sünden in deinem Leben, die du nicht überwunden kriegst. Vielleicht scheiterst du immer und immer wieder an genau derselben Sache. Vielleicht gibt es Menschen, die dich ein ums andere Mal runterziehen. Sowas ist frustrierend. Und es frustriert nicht nur, es entmutigt dich auch. Und letztlich redest du dir ein, mein Riese ist zu groß, ich lasse es lieber sein. Aber auch Erschöpfung und Frustration waren noch nicht alles, was die Arbeiter entmutigte. Da war noch mehr. Dazu kam auch noch pure Angst. Die Feinde des Werkes Gottes hatten dem Volk Angst eingejagt. Und deshalb wollten sie aufgeben. In Nehemia 4, Vers 5 lesen wir den Plan der Feinde. Dort schreibt Nehemia: Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende setzen. Es war eine Verschwörung. Eine Verschwörung, die gegen die Juden geschmiedet wurde. Also tatsächlich etwas durchaus Beunruhigendes. Es war etwas, wo man verstehen kann, dass die Arbeiter verängstigt waren und sich entmutigen ließen. Aber achtet mal drauf, wer die meiste Angst bekam. In Nehemia 4, Vers 6 heißt es nämlich: Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Es waren die Juden, die ganz in der Nähe der Feinde wohnten. Jetzt könnte ich natürlich wieder darauf eingehen, dass es gefährlich ist, sich mit den falschen Leuten zu umgeben. Mit pessimistischen Leuten, weil sie einen runterziehen, mit sündigen Leuten, weil sie einen zur Sünde verleiten. Es ist schlecht, sich mit Menschen zu umgeben, die einen frustrieren. Und das stimmt auch, aber das hatten wir ja schon. Stattdessen möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen. Es war nämlich nicht nur so, dass diese besonders ängstlichen Israeliten nahe an den Feinden wohnten. Sie wohnten auch weiter entfernt von Jerusalem. Und damit weiter entfernt vom Tempel. Es waren die Juden, die rein geografisch gesehen weit entfernt von der Nähe Gottes waren. Und vielleicht auch nicht nur geografisch. Vielleicht waren auch ihre Herzen weit von Gott entfernt. Schließlich hatten sie auch keine große Motivation, in der Nähe des Tempels zu sein. Und vielleicht ist es gerade das gewesen, was zu ihrer großen Angst beigetragen hat. Denn soweit dürfte es klar sein. Wenn wir uns von Gott entfernen, dann brauchen wir uns im Kampf gegen unsere Riesen nicht zu wundern, wenn wir Angst kriegen und wenn uns diese Angst entmutigt. Wenn wir es ohne Gott versuchen, können wir direkt aufgeben. Denn wie wir ja bereits vor 2 Wochen gesehen haben, wir stolpern, wenn wir uns auf unsere Riesen konzentrieren. Aber wenn wir uns auf Gott konzentrieren, stürzen unsere Riesen. Diese Israeliten konzentrierten sich auf ihre Riesen und waren weit von Gott entfernt. Und so bekamen sie Angst und ließen sich entmutigen. Aber natürlich will ich an der Stelle jetzt nicht aufhören. Das wäre irgendwie ziemlich entmutigend, frustrierend, traurig. Stattdessen geht es mir ja darum, euch Mittel gegen Entmutigung zu zeigen, damit ihr die Riesen in eurem Leben bezwingen könnt. Natürlich könnte ich es jetzt ganz einfach und schnell machen. Kommt drauf an, wie viel Zeit ihr noch habt. Wenn ihr Hunger habt, dann kann ich es ganz schnell machen. Mittel gegen Erschöpfung, genug Schlaf. Mittel gegen Frustration, Trennung von Frustrierendem. Mittel gegen Angst, Nähe Gottes. Fertig, könnt gehen. Nein, bleibt mal noch ein bisschen. Mir geht es ja darum, das alles biblisch anhand von Nehemias Bericht zu machen. Und da sehe ich 3 Mittel gegen Entmutigung, die ich euch nennen möchte. Die erste Ursache für die Entmutigung des Volkes war ja Erschöpfung. Und natürlich ist Schlaf ein Mittel gegen das Problem. Wer entmutigt ist, sollte schlafen und neue Kraft schöpfen. Also das einfach nur als ganz praktischer Hinweis. Schlaft. Ganz wichtig. Nicht jetzt, zu Hause, aber ist ganz wichtig. Denn wenn wir müde sind, sehen alle unsere Riesen direkt nochmal viel, viel größer aus. Aber das ist natürlich nicht alles. Denn nicht nur unser Körper braucht Erholung, sondern auch unser Geist. Und deshalb ist das erste Mittel gegen Entmutigung nicht nur Schlaf. Stattdessen müssen wir uns auch ganz praktisch an Gott wenden. Man könnte sagen, Unser Körper braucht die Stille der Nacht und unser Geist braucht die Stille der Zeit mit Gott. Ist so. Und das können wir bei Nehemia sehr schön sehen. Bevor er irgendetwas machte, wandte er sich an Gott. Wir sehen das in Nehemia 3, Vers 36 und 37, wo er betete: Höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Nehemia betete, und das war ein ungewöhnliches Gebet, vor allem aus unserer christlichen Sicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so gebetet habt. Er betete nicht darum, dass seine Feinde gläubig würden, sondern dass Gott sie richten möge. Er wusste, dass seine Feinde in Wirklichkeit gegen Gott kämpften, dass sie sich gegen Gottes Werk stellten. Und deshalb bat er Gott, sich um sie zu kümmern. Er hielt den Arbeitern keine Vorträge, er organisierte keine Schlägertrupps gegen die Feinde, klebte sich nicht auf den Boden fest und führte auch keine Propagandafeldzüge durch, um die Dinge irgendwie in ein anderes Licht zu rücken. Stattdessen betete er. Er betete und überließ die Sache Gott. Er suchte die Zeit mit Gott. Und das bringt uns zu einem Grundsatz, den wir von Nehemia lernen können, nämlich: Wenn die Leute gegen dich reden, gib keine Gegenrede, sondern rede mit Gott. Das ist ganz wichtig. Das ist genau das, was Nehemia getan hat. Mit all seinen Sorgen und mit all seinem Zorn ging er zu Gott, gab alles bei ihm ab und ließ ihn machen. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Auch in Nehemia 4, Vers 3 lesen wir: Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Als ihre Feinde wieder zu reden begannen, betete Nehemia weiter und die Arbeiter blieben bei der Sache. Und damit haben wir schon den Übergang zum zweiten Mittel gegen Entmutigung. Die zweite Ursache für die Entmutigung der Arbeiter war Frustration. Das Mittel dagegen haben wir in Nehemia 4, Vers 3 schon gesehen. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Das Gebet ist wichtig. Das haben wir ja schon gesehen. Aber Nehemia tat noch mehr. Er stellte Wachen zum Schutz vor den Feinden auf. Das hatte direkt mehrere Effekte. Es entmutigte den Feind und es ermutigte das Volk. Aber es hatte noch einen Effekt. Denn Nehemia sorgte auf die Art dafür, dass die frustrierenden Menschen nicht mehr an die Arbeiter herankamen. Das ist die ganz praktische Lösung gegen das Problem. Wir müssen uns, sofern das möglich ist, von allem, was uns frustriert und runterzieht, trennen. Ganz egal, ob es Sünde ist oder ob es Menschen sind, die dir nicht gut tun. Wir brauchen einen Schutzwall gegen diese Dinge und auch gegen solche Menschen. Aber das ist noch nicht alles. Es ist wichtig, dass wir alles, was uns beschwert, ablegen. Aber wir müssen uns auch mit denen umgeben, die uns in unserem Kampf gegen die Riesen gut tun. Ich glaube, das ist es, was wir in Hebräer 12, Vers 1 sehen können. Dort heißt es: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wir sollen ablegen, was uns beschwert. Die Sünde, die uns umstrickt, die dürfen wir bei Jesus abgeben. Aber wir haben auch eine Wolke von Zeugen. Das sind die Glaubenshelder, die in Hebräer 11 aufgelistet sind. Es sind Vorbilder, denen wir nacheifern können. Aber es ist mehr als nur das, was in Hebräer 11 aufgelistet wird. Es sind sowohl die biblischen Vorbilder, als auch reife Christen, die wir persönlich kennen. Von denen können wir lernen. Und das hilft uns dabei, sowohl unsere Frustration als auch unsere Entmutigung zu überwinden. Wir müssen die Nähe zu anderen Christen suchen, zu anderen Menschen, die uns helfen. Übrigens, in Nehemia 4, Vers 4, da hatte sich das Volk über die vielen Trümmer beklagt. Aber waren die Trümmer nicht schon von Anfang an da? Natürlich waren sie da. Der Unterschied war nur, dass sie sich auf Gott konzentrierten, als sie das Projekt begannen, und auf die Trümmer, als sie strauchelten. Wenn du dich auf all den Schrott in deinem Leben und im Leben anderer konzentrierst, wirst du entmutigt werden. Aber wenn du die Gemeinschaft mit anderen Christen suchst, kannst du dich von ihnen ermutigen lassen. Deshalb, umgib dich mit Menschen, die dir in deinem Kampf gegen deine Riesen zur Seite stehen. Komm zum Gottesdienst, geh zur Bibelstunde, schließ dich einer Kleingruppe an. Such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Lass dich nicht von Entmutigung überwältigen. Tu was dagegen. Und das bringt uns zum dritten Mittel gegen unsere Entmutigung. Die dritte Ursache für die Entmutigung des Volkes war Angst. Die Lösung dagegen lautet: Erinnere dich daran, wer Gott ist. Nicht nur die Nähe zu Gott suchen, das ist wichtig, aber erinnere dich daran, wer Gott ist. Nachdem er sich alles angesehen und die Entmutigung in seinem Team gespürt hatte, rief Nehemia in Kapitel 4, Vers 8 seine Truppen zusammen. Und dort heißt es: Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Das Mittel gegen die Angst der Arbeiter war, dass sie sich bewusst machten, wie groß Gott ist. Und genauso ist es auch bei den Sorgen und Problemen, die uns immer und immer wieder aus der Bahn werfen. Solange wir auf unsere Riesen starren, wird es uns niemals gelingen, sie zu besiegen. Im Angesicht unserer Sorgen müssen wir uns daran erinnern, dass Gott bei uns ist. Und Gott ist mächtiger als das größte Problem, das uns begegnen könnte. Mit Gott an unserer Seite ist alles möglich. Und deshalb erinnere dich daran, wer Gott ist. Ganz so, wie wir es vorletzte Woche gesehen haben. Wenn du dich auf deinen Riesen konzentrierst, wirst du stolpern. Aber wenn du dich auf Gott konzentrierst, werden deine Riesen stürzen. Im Kampf gegen deine Riesen ist Entmutigung eine große Gefahr. Wenn du dich deinen Schwächen und Problemen stellst, da wird es ungemütlich. Ist so. Aber wenn du mit Gott an deiner Seite vorangehst, Zeit mit ihm verbringst, in Gemeinschaft mit anderen Christen lebst und dich an die Größe Gottes erinnert, wird es dir gelingen. Und in diesem Sinn wünsche ich dir Gottes Segen im Kampf gegen deine Riesen. Amen.